werden quasi direkt an die jetzige Rentnergeneration weitergeleitet. Und dann wird eigentlich nur ein ganz kleiner Teil als Reservebildung, etwa die Höhe von einer Jahresrente für sämtliche Rentner wird als Reserve zurückgehalten. Also es entsteht dort viel weniger Geld, wo müsste gewinnbringend angelegt werden. Und das Geld, das für die AHV heute wird vorwiegend auch für die öffentliche Hand angelegt, für auch Schulden zu finanzieren von der öffentlichen Hand zum Beispiel. Also dort stellt sich das Problem nicht, dass du pro Jahr quasi 10 Milliarden neu musst investieren. Da ist ja das ganze Inflationsproblem nicht, indem du laufend gutes Geld, das jetzt verdient wird, als Renten auszahlt und es eben nicht ansparst und es dann nach 30 Jahren entwertet, eine schlechte Rente gibt.
Das gibt also keine Entwertung in dem Fall?
Oder? Nein, es wird quasi sofort weiterverteilt. Das ist eben eigentlich ein viel soziales Prinzip in der AHV. Mhm. Es wird eigentlich nicht zweckentfremdet zwischendurch, indem es irgendwo für Anlagen benutzt wird, sondern es wird sofort weiterverteilt an die es als Rente brauchen.
Also da müsste man also quasi zu dem ganzen Sumpf, den wir jetzt da momentan haben, müsste man eigentlich fast eine zweite Volkspensionsinitiative lancieren irgendwie.
Ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist einfach die, dass es so eine Spaltung gibt. Es gibt einen Teil von Leuten, die sehr gut ausgebaute Pensionskassen haben, beim Bund, bei der Chemie, Grossbetrieb von der Maschinenindustrie. Und die haben natürlich Angst, dass sie quasi ihre Privilegien verlieren würden. Und das macht es eben auch politisch sehr schwierig, irgendeine Lösung zu finden, die allen Interessen gerecht wird.
Aber es wäre also theoretisch
aber
schon möglich.
An sich ist es, muss es irgendwann mal in die Richtung gehen, weil wenn das so weitergeht, häufen sich dort Milliarden und Milliarden an, die am Schluss innerhalb von der Schweiz gar nicht mehr ohne eine wahnsinnige Inflation können investiert werden.
Das Problem ist ja dann, dass das viele Geld zwangsweise in so Seichprojekte angelegt werden. Und also fast im Sachzwang da stehen. Nicht? Und das muss
nicht
man
auch fast.
Irgendwie offenlegen.
Das ist sehr ein realen, oder?
Ja.
Es gibt, es gibt eine Prognose von.
Da wird man also quasi zwangsweise tut man Pensionskassengelder einzahlen und dann werden die angelegt, nicht irgendein Projekt, das man vielleicht selber, sagen wir, politisch nicht befürworten würde.
Es gibt AKW zum Beispiel.
Genau, ja. Das wäre so ein Beispiel,
Mit der Prognose vom St. Galler Hochschulprofessor Emil Küng, er sagt, es wird relativ rasch, also man schätzt vielleicht in den ersten 10, 20 Jahren im nächsten Jahrhundert, werden 500 Milliarden Franken zusammenkommen mit der zweiten Säule. Also 500 Milliarden, die müssen investiert werden. Und da mache ich noch Prognosen dazu. Also die können ja nicht in der Schweiz allein investiert werden, wo einfließen, das ist klar, in die dritte Welt. Oder also sie werden nachher in gesicherte Ausland-Direktinvestitionen mit hoher Rendite fließen.
Aber dann müssten sie auch wieder Bestimmungen ändern, quasi dann, dass man jetzt darf im Ausland anlegen.
Mhm. Man darf jetzt schon in teilweise gewisse Obligationen mit hoher Sicherheit. Oder?
Ja.
Aber sie werden wahrscheinlich dann flexibel genug sein, vielleicht auch die Bestimmungen wieder auszuweiten.
Ja, mal. Merci vielmal. Danke.
Bitte. Ciao.
Wiederhören. Hallo, ich wollte vielmals danken für eure Sendung, also danke. Ich wollte einfach sagen, dass ich einfach den Blausch hatte, weil die Zusammenhänge, wie ihr sie jetzt aufgezeigt habt, sind mir so nicht bewusst gewesen. Und zurück bleibt jetzt eigentlich ein bisschen Frust in mir drin, in dem, dass ich sehe, wie das relativ hilflos ist, weil die Pensionskasse muss ich ja zum Beispiel dort, wo ich arbeite, einfach einzahlen. Und ja, das ist das, was jetzt im Moment so ein bisschen bleibt. Aber das Bewusstsein tut sich da schon ein bisschen irgendwie ja, wehren, ich weiß nicht.
No. Ich glaube, also das ist sicher, ich meine, wenn jetzt der Stauffacher nach wie vor wird umstritten sein, möglicherweise wird kommen, wenn es immer noch nicht hoffen, dann ist sicher eine zweite Hoffnung noch die, dass das Bewusstsein der Leute, die heute ihre eben mit Pensionskassenbeiträgen zum Beispiel Gelder zwangsinvestieren und nichts zu den Investitionen zu sagen haben, dass das Bewusstsein eben gleich langsam wächst.
Ja, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass ich glaube, die Ohnmacht ist vor allem jetzt da, weil einfach, ich habe das Gefühl, schon wenige Leute das Bewusstsein haben. Und ich nehme einfach an, wenn eine grosse Masse von Leuten, eine grosse Masse, ja, in Anführungszeichen vielleicht, aber einfach viele Leute bewusst sind, was da vorgeht und wie sie eben dem machtlos gegenüberstehen, je mehr Leute das sind, je mehr wird vielleicht auch, werden sich irgendwie Bewegungen formieren oder es werden Anfragen kommen. Und ich weiß nicht, die Behörden, die einfach das Geld jetzt investieren und dann niemand müssen fragen, die werden sich einfach das hoffentlich je länger, je weniger können leisten. Das ist schon noch ein bisschen ein Punkt.
Mhm. Gut, Urs, ich glaube, das war fast schon ein bisschen ein Schlusswort gewesen. Wir haben schon 10 Minuten überzogen und es ist ein leicht optimistischer Ausklang.
Ja,
danke.
Gut. Danke dir vielmals.
Ciao.
Ciao.
Wir haben nochmal ein Telefon bekommen. Sali?
Sali, das ist der Bruno. Ich habe in der Sendung erwähnt, dass also Leute, die nicht weiter in eine Pensionskasse hineingehen, dass die nicht müssen einen Arbeitsvertrag haben, sondern irgendwie in einem Auftragsverhältnis arbeiten. Und ich glaube, das ist nachher nie mehr genau erwähnt worden. Es gibt sicher eine Lösung. Also wenn man genauer würde sagen, wie so ein Auftragsverhältnis vertragsmässig würde aussehen, weil es hilft für Leute, die einfach nicht weiter in der Pensionskasse.
Bruno meint gerade gestritten, ob wir dich noch in die Sendung reinnehmen. Und zwar, das ist selber was du jetzt anschnittst, ein strittiger Punkt zwischen Niki Schär und mir. Er hat schon, als ich das gesagt habe, in der Sendung, hat er die Stirn gerunzelt und hat gesagt, das ist ein, hat, glaub, gesagt, sogar kriminell, oder? Also zumindest unseriös, die ganze Diskussion, wie man die zweite Säule kann umgehen. Ich bin der Meinung, dass es bei den jetzigen gesetzlichen Bestimmungen, wo du maximum 10% vom dem Geld kannst in sozialen Wohnungsbau, den genossenschaftlichen Wohnungsbau anlegen, dass du musst seine Umgehungs- und Verweigerungsstrategien eben jetzt diskutieren und zum Beispiel ein Auftragsverhältnis ins Auge fassen bei einigen Verträgen, die neu abgeschlossen werden. Nicht Auftrag kannst du gemäss Obligationenrecht kannst du abschliessen, ist sehr ähnlich wie der Arbeitsvertrag und ist nicht AV-pflichtig und ist nicht Pensionskasse geldpflichtig, oder? Also du hast die Möglichkeit, die Beiträge zu gehen, oder? Das Einzige, was eben heisst, ist, wieso dass der Niki die Stirn gerunzelt hat, du bist nachher im Alter dann möglicherweise ein Sozialfall, ein sogenannter.
Ja, also ich glaube, das Stirnrunzeln hat sich nicht nur aufs Alter bezogen, es hat sich da ein bisschen mein gewerkschaftliches Gewissen dagegen gesträubt, weil nämlich auch, wenn du zum Beispiel krank bist und so weiter, also du bist, hast einfach praktisch keinen sozialen Schutz. Also alle die Sachen, die du in der Arbeitnehmersituation einen minimalen sozialen Schutz auch nur gesetzlich schon hast, fällt dann dort weg. Ich erlebe das in meiner Praxis als Gewerkschaftsfunktionär beim Fernsehen, dass die Leute, die im Auftragsverhältnis sind, dann eben häufig sehr lagierte sind, weil sie dann eben weniger Sozialleistung und soziale Sicherheit haben, von dem Art Arbeitsverhältnis her. Aber ich sage, das ist eine Frage, die man sicher länger diskutieren müsste.
Ich meine, jetzt nur in dieser Situation stehen natürlich ein Haufen Kleingewerbler, versicherungsmässig, also Einzelbetriebe, oder? Und das wäre ja in dem Fall so, dass du einfach dein eigener Herr und Meister bist und halt bei Arbeitskämpfen dann zwischen Stuhl und Bank fallst und auch mit diesen sogenannten Sozialleistungen ein bisschen Probleme hast. Aber das wäre ja eine Möglichkeit, das irgendwie organisatorisch aufzufangen auf ganz eine andere Art.
Wobei natürlich auch so Leute, die jetzt sagen wir, selber, also selbstständig arbeiten, die unterstehen ja der zweiten
Säule. Kann ich das sagen?
Also die unterstehen ja nur der AHV, die Leute, die selbstständig Erwerbende sind.
Also wenn du für dich jetzt sagst, ja gut, ich mache irgendeine Gesellschaft, oder? Und zum Beispiel zum Vermitteln von Arbeitskräften und du praktisch nur dich selber vermitteln, dann hast du die Pensionskassen umgangen. Ja. Und dann musst du selber schauen, wie geschickt hast du denn das, was du willst fürs Alter anlegen? Wie geschieht, dass du denn das auf die Hinter tust?
Zahlst du denn dafür 10% AHV-Beiträge statt 5 und so weiter? Also du bist dann wirklich die eigene Herr und Meister?
Ja, 10% zahlst du sowieso.
Ja,
meine Arbeitgeberbeitrag gibt es ja nicht. Das wird
optisch, ja
bei jeder Kalkulation einfach draufgeschlagen.
Ja.
Also das ist...
Also ich bin der Meinung, dass es eine relativ wichtige Diskussion ist, die wir noch führen müssen, oder? Ich glaube, dass es also heute wichtig ist, weil wenn so ein Gesetz kommt, wie die zwei Säulen verschrecken relativ viel und dann gerade die gesetzlichen Bestimmungen eigentlich strenger einhalten als gegenüber normalen Alltagsgesetzen, wo wir ja eigentlich nicht mehr so besonders darüber verschrecken. Und ich meinte, dass der soziale Schutz heute eigentlich politisch eher eine zweitrangige Frage ist, hinter zum Beispiel solchen Spekulationsprojekten, wie die zwei Säulen fördert. Gut.
Ja, ich habe übrigens, ich habe die Sendung auch gut gefunden. Also, darum habe ich auch angerufen. So.
Ja. Danke.
Mach es weiter. So.
Danke. Also, ich habe jetzt gerade gehört, im Fall noch, dass wir bis um halb machen können, wenn wir wollen. Weil jetzt so viele Telefone laufen.
Ja, ja. Das ist das klar. Ich mache glaub, die Linie wieder frei. Vielleicht hat es noch weiter Leute, die Fragen haben.
Okay. Ja, ich habe gerade eine Frage
genommen. Ja.
Ja, nicht an dich.
Ja.
Hoi. Und zwar, wenn man bei einer Pensionskasse einzahlt, jetzt mal von dem ausgehend, ob es keine Möglichkeit gibt oder keine Ansätze dazu, wo irgendjemand schon dran ist, dass eben die Leute, die einzahlen, auch ein Mitbestimmungsrecht haben, woher das Geld investiert wird.
Ja, also es gibt tatsächlich einen Ansatz, in dem Sinn, dass das neue Gesetz, das in Kraft wird treten, ab Januar 1985, dass das Gesetz wird sogenannte paritätische Verwaltung von der Pensionskassengelder vorsehen. Das heisst, die Pensionskasse wird verwaltet, halbe durch sogenannte Arbeitgebervertreter, also Arbeitgeber, ich brauche das Wort eigentlich selten, weil es ideologisch ist. Das heisst, der Arbeit gibt, oder wie ist ja der, der die Arbeit nimmt. Also sogenannte Unternehmervertreter stellen die eine Hälfte und die andere Hälfte kann oder könnte die Beschäftigten stellen. Oder? Es ist aber klar, dass zum Beispiel jeder Buchhalter, jeder Direktor, jeder Manager, der zählt als Vertreter der Beschäftigten. Es ist klar, auf welcher Seite dass er wird stimmen in umstrittenen Projekten. Und es ist in der Praxis so, dass es in keiner Art und Weise Möglichkeit gibt für die Beschäftigten, eine reale Möglichkeit gibt, tatsächlich zu kontrollieren, wohin die Gelder fließen. Das zeigt zum Beispiel gerade so ein Projekt in der Stauffacher.
Ja, hallo?
Das ist der André. Ich habe vorher schon mal davon geredet, ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Und zwar, es häufen sich ja da wahnsinnige Gelder an. Mir ist das ein bisschen zu rasch gegangen. Wie viele Gelder sind das und wie viel macht das überhaupt aus, vom, also zum Beispiel umgerechnet aufs Bruttosozialprodukt?
Ja, also es sind gegenwärtig, rechnet man rund angelegt, also die gesamte aktive Summe von allen Pensionskassen in der Schweiz sind knapp 90 Milliarden Franken.
Und du hast gesagt, 12 Milliarden pro Jahr?
Jedes Jahr kommen Beiträge, gegenwärtig sind es, ich glaube, die Zahl von 1982, 10,4 Milliarden gewesen, an neuen Beiträgen, die eingezahlt werden.
Und also das wird ja jetzt mit dem Obligatorium eher noch höher, oder?
Ja, weil jetzt rechnen wir rund 80% der Leute versichert. Nach dem 1. Januar 1985 werden es 100% müssen sein und das heisst rund 12 Milliarden Beiträge pro Jahr.
Und wie viel ist das vom Bruttosozialprodukt?
Ja, wenn es mir recht ist, ja, zahlen es nicht gerade an, aber das Bruttosozialprodukt ist um die 200 Milliarden in der Schweiz gegenwärtig. Mhm. Also es sind also das 5%.
Kann man sich da nicht ausrechnen, wie lange das es geht, bis einfach über... Also, ihr habt es schon mal so ein bisschen angetönt, wie lange das es geht, bis keine Liegenschaften mehr rum sind, die man kann aufkaufen kann. Also, bis schlicht keine Grossprojekte mehr rum sind, die man kann durchziehen. Also, das sollte eigentlich dann nur wenige Jahre gehen.
Ja, ich glaube, es gibt eben endlich einen Punkt, wo du kannst vor allem sehen, dass es eine sehr stark inflationäre Wirkung erzeugt. Also wenn du jetzt überlegst, dass du jedes Jahr eine bestimmte Geldmasse hast, die, sagen wir, die 12 Milliarden, jetzt annimmst, die würden jetzt alle auf den Liegenschaftensektor losgelassen, dann gibt es ja dort irgendeine beschränkte Masse von Grundstücken, die an einem bestimmten Zeitpunkt kaufbar oder überbaubar sind. Und dann gibt es einfach die Konkurrenz von diesen verschiedenen Pensionskassen, hat dann zum Beispiel einfach einen wahnsinnig inflationären eine inflationäre Auswirkung. Das ist einfach Kapital, das dann dort reindrängt. Und das muss sich irgendwo mal ausgleichen, indem dann die Bodenpreise wahnsinnig ansteigen. Und damit wird die Inflation an.
Ja, nicht nur die, oder? Aber was mich wundern nimmt, gibt es da, ich meine, das ist ja für, auch für die Bürgerlichen etwas sehr Bedrohliches, so eine Entwicklung. Also ich bin da einfach, ich habe noch nie so eine Diskussion gehört. Also das jetzt rein überschlagsmässig 5% vom Bruttosozialprodukt, wo da ständig für, also wirklich praktisch gezielt als inflationäre Wirkung parat steht, das läuft ja auf, also ich bin nicht Nationalökonom, aber also ich würde mir meinen, innerhalb von 5, 6 oder 10 Jahren kommt das ja katastrophale Wirkung über. Also gibt es da Diskussionen und wie laufen die Diskussionen bei den Bürgerlichen oder bei den Technokraten, die das Problem sicher auch sehen?
Also ich muss noch dazu sagen, ich bin nicht jetzt gerade so optimistisch wie du, oder? Weißt du, dass das jetzt quasi unlösbare Probleme stellt? Weil ich bin der Meinung, also sind rund 12 Milliarden, oder?
Das ist komisch, das sagst du optimistisch. Also.
Ja, also ich sage jetzt optimistisch. So pessimistisch für das Kapital wie du bist, oder? Weil wenn die 12 Milliarden, musst du sehen, rund ein Drittel sind einmal Obligationen und Aktien und Ausleihen an Unternehmungen und die öffentliche Hand. Oder? Und das sind natürlich dann Beträge, also sind, macht ungefähr rund 8 Milliarden pro Jahr aus. Das sind Gelder, die direkt Kapital zur Verfügung stellt, oder? Das hat die Wirkung dann auch, dass Kapital dadurch billiger wird. Weißt du, dass Kapitalkosten sinken. Also wenn du Investitionen willst machen als Unternehmer, dann sind ja Kapitalkosten wichtig, gerade jetzt, wo wie verrückt automatisiert wird, wo die Produktionsstraßen geschaffen werden, dann ist es wichtig, dass du billiges Kapital überkommst. Und gerade für diese Funktion sind natürlich die 8 Milliarden jährlich sind natürlich sehr wichtig. Also es ist billiges
Geld.
Ja, aber das
löst das andere Problem ja nicht. Also ich meine, also das stimmt ja vielleicht schon, oder, dass da auch wieder Vorteile entstehen für gewisse Schichten vom Kapital. Aber das andere Problem löst es ja nicht und ich habe einfach noch nie so Diskussionen gehört.
Ja, also ich glaube, das Problem mit zum Beispiel im Liegenschaftenmarkt wird nicht beliebig expandierbar sein. Also man sieht, wenn es keinen Platz mehr hat in der City zum Beispiel, dann baut man halt zum Beispiel eine Überbauung über den Bahnhof, oder?
Nachher, ja,
wenn man spannend. Nicht mit Luft kann, kann man vielleicht dann noch drunter, oder? Und die City kann man noch erweitern, aber auch nicht, sagen wir vielleicht noch bis auf Hönk raus, aber darüber aus dann vielleicht auch wieder nicht mehr, oder?
Ja, das machen sie ja schon.
Ja. Aber irgendwo glaube ich auch, wenn die Grenze kommt, dann kommt die Frage von der Auslandinvestition und dann riskiert man im Prinzip halt ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Sicherheit als heute, aber wenn gerade die ganze Weltwirtschaftsentwicklung, wo ja auch sehr, also noch höhere Gelder, Milliardengelder, hunderte von Milliardengelder investiert werden, die zeigt ja, dass man bereit ist, auch ein bisschen kleinere Sicherheit in Kauf zu nehmen, wenn solche Investitionen einfach weiter, halt weiter weg müssen gemacht werden.
Also ihr habt das Gefühl, das geht ohne Klapp, das geht.
Ja, weißt du, so wie die kapitalistische Wirtschaftsentwicklung ohne Klepp auskommt, schon. Aber ich glaube, das ist ein Element. Das stellt natürlich ein Problem von einer Wachstumswirtschaft. Die sind natürlich eng mit dem verbunden. Wenn ja, du jedes Jahr einen vorprogrammierten Investitionsschub hast, der muss stattfinden, oder?
Ja,
wenn die Atomkraftwerke nicht mehr gebaut werden, zum Beispiel,
genau.
Oder so, dann
die
stellen sich Probleme.
Projekte, das ist klar. Oder, was einfach dann müssen haben. Sie müssen Grossprojekte haben, damit sie das können durchziehen können, oder? Ja. Das ist mir schon klar. Ja. Ja gut, danke für die Information.
Ciao.
Ja, da ist der Beat, Sali.
Hallo.
Hör mal, ich habe eine Frage wegen dieser Pensionskasse. Wäre das nicht möglich, dass man erstens mal eine eigene Kasse könnte gründen mit spezielleren Statuten? Dann zweitens, ist nicht grundsätzlich das Pensionskassenwesen falsch, dass man das so könnte lösen, dass Einnahmen und Ausgaben ungefähr sich würden aufheben und durch das hat man gar nicht die Investitionsprobleme?
Ja, also eben zu deiner ersten Frage habe ich vorher schon darauf gesagt, es gibt leider, also eben bezeichnenderweise, es gibt gesetzliche Bestimmungen, die genau festlegen, wie du die Gelder kannst anlegen kannst. Also du kannst nicht zum Beispiel 100% in sozialen Wohnungsbau investieren.
Mhm.
Das kannst du nicht, du kannst maximum 10%.
Mhm.
Und das Zweite ist, eben zur anderen Frage, dass man ein vernünftiges Einnahmen-Ausgabenverfahren würde schaffen, das kann man. Nicke Scher hat das vorher angetönt, das Rentenumlageverfahren wäre viel vernünftiger, das wäre auch viel billiger. Es gibt sogar im bürgerlichen Lager Exponenten, die das immer wieder vorrechnen, aber eben es schafft die investierbaren Kapitalien nicht. Es gibt ein gutes Bild, wo man das zeigen kann, wie eigentlich sinnvoller und vernünftig das wäre, und das ist das Eichhörnli-Bild. Also beim Rentenumlageverfahren, da ist es so, dass die jungen Eichhörner, die noch mögen, Nüsse sammeln, die sammeln Nüsse und die Alten, die kommen auch davon über. Oder das ist sogenannte Rentenumlageverfahren. Die einen zahlen die noch können oder eben sammeln Nüsse, die anderen können auch davon fressen. Und das Kapitaldeckungsverfahren heisst, jedes Eichhörnli sammelt für sich Nüsse.
Mhm.
Und am Schluss, wenn es alt ist, oder, dann geht es die alten Nüsse vorholen. Das wäre eigentlich unproblematisch, wenn die Nüsse, die man sammelt bei der zweiten Säule, wenn man einfach so könnte, eben wie Nüsse lagern, aber das Problem ist dort, man muss sie investieren und das schafft Notwendigkeit eben zu sehenig Riesenprojekte wie jetzt der Stauffacher.
Mhm. Und das könnte man irgendwie auf einer Gesetzesinitiative oder so etwas nicht ändern? Oder was wäre da rechtlich für Möglichkeiten?
Ja, es würde eben schon auf das rauslaufen, eigentlich auf die Idee von der Volkspension, weil du kannst eigentlich auf der Ebene von einer einzelnen Pensionskasse kannst du das Problem eben nicht lösen, weil dort hast du vielleicht irgendwie 30 junge Leute und 10 alte und nach 20 Jahren hat es dann plötzlich nur noch alte und keine Jungen mehr, die einzahlen. Also du musst ja, du kannst das quasi nur auf der Ebene von der gesamten Bevölkerung von einem Land, wo eine ausgewogene Mischung zwischen jungen und alten Leuten hat, bewältigen, dass du da das zweite Eichhörnli-Prinzip durchgehst, dass also umverteilt wird. Und wenn die einzelne Pensionskasse, die ist auf das Hortungsprinzip angewiesen. Es gibt eine Ausnahme, und das ist irgendwo sehr bezeichnend, auch für eine gewisse Privilegienpolitik in der Schweiz. Es gibt eine Sorte von Pensionskassen, die tendenziell dürfen so ein Umlageverfahren mindestens teilweise anwenden. Das sind die Pensionskassen vom Bund, von der Gemeinde und von den Kantonen. Wenn man davon ausgeht, dass die Verwaltung ewig ist und nie bankrott gehen wird, das heisst, dass immer Geld da wird sein, um den Leuten, die bei der Stadt oder beim Kanton oder beim Bund arbeiten, Renten zu zahlen. Aber das ist die einzige Ausnahme. In der Wirtschaft rechnet man, dass jeder Betrieb halt einmal eingeht, wie das so ist in unserem System. Und dass dann eben muss Geld rum sein, um die Rente zu zahlen. Also die Lösung wäre effektiv ein Schritt Richtung die alte Idee wie vom 72, also eine Volkspension zu machen. Aber das braucht politisch, sind das sehr schwierige Rahmenbedingungen. Aber ich glaube, wenn das Bewusstsein wächst, dass es so mit dem zweiten Säulensystem und dieser Spekulation, die das zum Beispiel anheizt, nicht weitergeht, glaube ich, wachsen auch Voraussetzungen, die Frage wieder neu zur Diskussion zu stellen.
Sind nicht die gleichen Probleme auch bei der AHV? Dass zu viel Geld rum ist, oder?
Du, nein, die AHV hat so einen Schwankungsfonds, der beträgt etwa so zur Zeit etwa 12 Milliarden Franken. Das ist die Summe, die die Rente von einem Jahr beinhaltet. Das heisst, wenn jetzt quasi totale Krise in der Schweizer Wirtschaft wäre und niemand mehr Arbeit hat, könnte man ein Jahr lang allen AHV-Rentner die Rente zahlen aus dem Fonds.
Ja, ja. Gut. Fein, vielen Dank, gell? Nicht. Schönen Abend.
Ebenfalls.
Ciao zusammen.
Ich glaube, dass wir jetzt die Sendung gleich aufhören. Es ist jetzt genau halb. Zweiten Anlauf genau getroffen. Ich danke euch vielmals, dass ihr da hergekommen seid und dass ihr die Sendung gemacht habt. Also da sind wir, um es nochmal schnell zu sagen, der Niki Schär und der Rez Strehli. Ciao zusammen.
Schauliche Geschichte zur Weihnachtszeit.
Lami, Doktore!
So kommen die Kinder, gehen ihr aufs Zimmer rauf und spielen, gell? Und der Papi und ich tun jetzt noch etwas vorbereiten, dass der Weihnachtsmann kann kommen.
So. Wo ist mein Mickey Maus Heftli?
Gehen jetzt rauf, ab mit euch.
Zuerst aber, mir noch nichts.
Ist das wieder ein Theater gewesen? Und der Verkehr in der Stadt, der Lärm bis da rauf. Und die Leute, die alle im letzten Moment noch einkaufen gehen, ist nicht zu sagen. Komm, hilf mir doch noch geschwind bei mir rum, Peter. Mhm. Grövetli, soll ich die hier aufs Salatblatt legen?
Du, mach's doch wieder mit Avocado, da sind Gäste immer so begeistert davon. Und da der Lachs, gell, der kommt auf die Platte zu den anderen Fischen.
Ja, ja. Machst du denn den Baum noch fertig, Peter? Ich bringe einfach den Stern nicht rauf.
Ja, klar. Hast du ihn wieder schandbar schön gemacht, den Baum?
Ja, es ist es gleich wie jedes Jahr.
Trotzdem, mir gefällt er halt jedes Mal wieder gut. Und ich finde es auch für Kinder wichtig, dass wir einen schönen Baum haben. Es macht alles ein bisschen festlicher.
Hoffentlich macht dann der Bursch vom Studentenwerk seine Sachen auch gut als Weihnachtsmann.
Ja, es ist einfach schade, dass der Onkel Theo das Jahr nicht kommt. Er hat es so gut gemacht bis jetzt. Ja, Kinder sind heute noch überzeugt, den Weihnachtsmann kommen direkt vom Himmel oben runter.
Ja, ja. Nicole hat mich gerade gefragt, ob der Weihnachtsmann echt wüsste, dass sie 3 Strafaufgaben gehabt haben das Jahr. Das hat er gar nicht gepasst, als ich gesagt habe, dass der Weihnachtsmann das natürlich schon wüsste. Das nächste Jahr wird sie sich 3-mal überlegen, bevor sie irgendeinen Blödsinn macht in der Schule. So, jetzt glaube ich, jetzt ist alles gerichtet für heute Abend. Peter, hast du daran gedacht, den Wein aus dem Keller raufzuholen?
Ja, ja, er ist schon auf dem Buffet zum Chambrieren.
Komm, hocken wir noch ein bisschen ab. Ist das gemütlich, so einen Weihnachtsabend?
Mhm. Du sag mal, was sind das für Leute, die du da noch dazu eingeladen hast für heute Abend?
Du, das sind ein paar Geschäftsfreunde. Warte mal. Der Dr. Hefti mit Frau, weißt du, von der Werbeagentur. Und dann der Alois und der Franz.
Kommt Erika eben auch mit?